بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله. فانقم إن شاء الله مت رياض الصالحين تسبوخ بس فيلة أحاديث جزملت هات فن الإمام النووي ان ديز سبوخ انتهلت فيلة كابتتل دي das Leben eines Muslims eines Muslims beschreiben können, wie ein Muslim leben muss, wie ein Muslim mit dem anderen verhält und mit sich selbst und gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Buch enthält auch die Erziehung, wie ein Muslim erzogen wird, wie er spricht, wie er isst, wie er trinkt, von Ibadat-Sachen, die Ibadat, das sind die Gottesdienste, und auch die Sachen von Erziehung mit Menschen und. Und deswegen, viele Gelehrte haben über dieses Buch nur gut gesprochen, dass sie gesagt haben, das ist ein Buch, das fast alles sammelt, was in der Religion ist und was ein Muslim braucht, umfasst. Dieses Buch wurde auch von Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, auch erklärt. Und das ist in 7 Bände erklärt. Und er hat das ausführlich erklärt. Und inshallah, wir gehen auch nach diesen Erklärungen. Das ist unsere Grundlage. Und wir verbreiten uns auch so, wie es möglich ist, inshallah. Ich lese als erstes Kapitel. Nur die Ayaten, die ersten Ayaten und der erste Hadith, was wir heute erklären werden. Und danach einer von euch liest auf Deutsch. Bismillah. Bab al-Ikhlas wa ihdar al-Niyyah fi jami' al-A'mal wal-Aqwal al-Barizah wal-Khafiyyah. Qala ta'ala: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. حديث. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. بست أنس أبو بكر أظن شلوت يا
von der ersten Eier.
Ja. Kapitel 9? Okay.
Das Kapitel 1, Buch der Gebote, Aufrichtigkeit und gute Absicht, An-Niyya, in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Im Koran sagt Allah der Erhabene sinngemäß: Und es ist ihnen nichts anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig ihm gegenüber in der Religion und rechtgläubig, und das Gebet verrichten und die Zakat geben, und das ist die rechte Religion. Und eine weitere Ayah, wo es sinngemäß heißt: Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß wahrlich darüber Bescheid. Eine weitere Eier. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht, die er ihm gegenüber entgegenbringt. Eine weitere Eier spricht zu ihnen, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln ist und was auf Erden. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Das Hadith von Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu berichtet: Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, die Taten sind entsprechend den Absichten und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also eine Auswanderung um Allahs und seinen Gesandten willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um in diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Überliefert bei Bukhari über Muslim.
Bismillah. Dieses Kapitel ist so wichtig, dass jeder Gelehrte von unseren Vorfahren ihre Bücher damit eröffnen. Sie eröffnen mit Absicht ihr Buch, ihre Bücher mit diesem Kapitel. Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala in Taten. Und das ist, wie gesagt, absichtlich. Auch Bukhari, sein Sahih, hat er damit eröffnet, glaube ich, mit diesem Kapitel, Al-Ikhlas. Da gibt es zwei Gründe, warum die Gelehrten diesen Kapitel ausnehmen. Erstens, weil eine Religion ohne Ikhlas ist nichts. Ist nichts. Ein Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala dient und ohne Aufrichtigkeit und ohne Ehrlichkeit in Taten, er hat nichts. Seine ganzen Taten werden gelöscht. Deswegen, als erstens fangen sie damit, damit sie auch die Absicht haben, oh mein Gott, ich werde dieses Buch schreiben. Und damit fange ich an, ich erinnere mich, dieses Werk, das ich jetzt tue, bevor er schreibt, er sagt, dieses Werk, das ich tue, ich erinnere mich, dass das für dich nur, für niemand anderen, dass das auch richtig ist, dass das für deinen Willen, dass du mich belohnst, und ich will damit kein Lob. Und deswegen sage ich, sie machen das extra, dass mit diesem Kapitel eröffnet wird. Al-Ikhlas ist von der Religion wie auf Salat, also eine Säule. Ja? Und ohne Ikhlas sind die Taten, die ich vorhin gesagt habe, gelöscht. Und Allah subhanahu wa ta'ala erstens Niyah. Niyah ist die Absicht. Diese Absicht, wo ist der Ort von dem Absicht? Im Herzen. Hier möchte ich euch eine Neuerung deutlich machen, was viele Muslime tun, und das ist eine Neuerung im Islam in Sache von Absicht. Wir sehen oft manche Leute, denn bevor sie beten, sie sagen, er betet zur Salat al-Dhuhr. Er sagt, Bismillah, Salat al-Dhuhr, Allahu Akbar. Oder er sagt, Salat al-Isha, Allahu Akbar. Er sagt das mit der Zunge. Und sie meinen, Niyah ist eine Grundlage oder eine Säule eines Dienstes. Ja? Wenn du Salat machst, du musst die Niyah aussprechen. Oder wenn du zum Beispiel fasten willst, du musst aussprechen, oh Allah, ich habe den Absicht, morgen zu fasten. Genau. Und das sagen sie mit der Zunge. Und sie denken, dass der Niyah so aussieht. Das höre ich bei uns auch in unserem Land. Salat al-Isha, Allahu Akbar. Salat al-Dhuhr, Allahu Akbar. Er sagt das mit der Zunge. Das ist eine Neuerung. Niyah, der Ort von Niyah, ist das Herzen, wie ihr alle gesagt habt. Also reicht. Ich stehe vor Allah, ich bin. Und so beten.
Also ich fange Allahu Akbar. Nia ist schon drin. Ich weiß, was ich ja bete. Warum soll ich das mit der Zunge sagen? Deswegen Nia, Mahalluha, der Ort von Nia, ist das Herzen. Und Nia, in jedem Gottesdienst, drei Sachen müssen in Nia sein. Und ohne diese drei Sachen ist deine Absicht falsch. Beziehungsweise deine Tat wird nicht angenommen. Und erstens Niyat al-Ibadah. Niyat al-Ibadah, das ist die Absicht, dass das ein Gottesdienst ist. Zweitens, die Absicht, dass das für Allah gemacht wird. Drittens, dass man die Absicht hat, ich habe das getan, weil Allah von mir das gefordert hat. Wir erklären das anhand eines Beispiels. Drei Sachen, drei Faktoren müssen da sein. Zum Beispiel, wenn man Wudu macht, wenn man sich wäscht. Ich wasche mich als erstes, weil das eine Ibadah ist, ein Gottesdienst. Ja? Zweitens, ich wasche mich für Allah Ta'ala, damit ich ihm diene. Ja, für ihn also. Und zweitens und drittens, ich wasche mich auf Gehorsamkeit, sagt man?
Um Allah gehorsam zu sein.
Um Allah gehorsam zu sein, weil Allah im Koran das gesagt hat, bevor ihr betet, ihr müsst waschen. Also drei Sachen. Für Allah Ta'ala, dass das als Ibadah ist und dass man davon ausgeht, dass das ein Befehl von Allah Ta'ala. Bei Essen zum Beispiel. Man kann auch die drei Faktoren reinstecken und dafür wird man auch gelohnt. Deswegen hat auch der Sheikh Ibn Uthaymeen auch ein Beispiel gegeben von zwei Personen, die essen zusammen und eine wird belohnt und eine wird nicht belohnt, wie ich euch das letzte Mal gesagt habe. Einer, er isst mit der Absicht, dass er gesund bleibt, um Allah zu dienen. Zweitens, Allah sagt im Koran, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Isst davon, was ich euch gegeben habe. Also ich mache, was er mir gesagt hat. Und drittens, dass das für Allah Ta'ala. Ich esse nicht, um stark zu sein und um den Leuten meine Stärke zu zeigen, sondern für Allah Ta'ala. Also bei jedem Tat muss man gute Absicht haben. Und nur mit guten Absicht wird man belohnt. Al-Hadith, hier Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Aya im Koran und das hat Imam al-Nawawi in seinem Kapitel, die letzte Aya. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Sprich, wenn ihr das verbirgt, was in euren Herzen, in eurer Brust ist, oder wenn ihr das auch tut. Allah ist das gleich. Er weiß genau, was im Herzen ist. Davon ziehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den Absichten belohnt und bestraft. Wir sehen heutzutage Menschen, die gläubig aussehen. Er sieht wenigstens gläubig aus. Er spricht mit Glauben und. Wir in dieser Dunya, wir machen Urteile nur nach dem Außen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, ihm interessiert nicht das Außen, die Absichten sind. Als erstens die Absichten. Das heißt nicht, dass das Außen gegen Religion ist. Also, dass man sagt, wie manche sagen, oh, Allah interessiert ihm nur die Absichten und im Herzen. Das heißt, ich ziehe mich schlecht, zum Beispiel nicht islamisch, und ich mache kein Bar zum Beispiel und so viele andere Sachen, weil das Herzen ist das Allerwichtigste. Sie sagen, nein. Die Sachen, die du vorhin gesagt hast, Allah hat dich auch befohlen, das zu verrichten. Das heißt, du musst außen und innen. Und das muss alles zusammenpassen. Und das Innen ist, dass man die gute Absicht hat. Und man weiß, dass Allah uns danach zur Rechenschaft zieht. was du damit gemeint hast. Und ich habe euch diesen Hadith erwähnt, dieses schreckliche schreckliches Bild, was im Jenseits passieren wird. Drei Leute, die werden zur Feuerhölle geschmissen. Ein Gelehrter, ein Mujahid, ein Shahid und ein Freigegeben. Der Gelehrte, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, was hast du mit deinem Wissen gemacht? Er sagt, O Allah, ich hab Wissen gelernt und gelehrt. Ich habe den Menschen das beigebracht. Er sagt ihm, du bist ein Lügner. Du hast das getan, damit es gesagt wird, guck mal, er ist ein Gelehrter. Es wurde gesagt, dein Lohn hast du schon gekriegt. Es wurde auch gesagt, oh, es ist Gelehrter, es ist Masha'Allah. Also es wurde gesagt und du hast deinen Lohn gekriegt. Und der Zweite kommt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt ihm, was hast du gemacht? Er sagt ihm, oh Allah, ich habe gekämpft, bis ich für dich, für deinen Weg getötet wurde. Er sagt ihm, du bist ein Lügner. Du hast gekämpft und gekämpft, damit es gesagt wird, guck mal, er ist mutig, er ist stark. Es wurde gesagt, du hast deinen Lohn gekriegt, den Lohn hast du schon. Alle haben über dich nur gut gesprochen, MashaAllah, der Mann und. Und der Dritte, was hast du getan? Oh Allah, sagt er ihm, du hast mir Geld gegeben und Reichtum. Und ich habe den Armen geholfen und ich habe Geld gegeben. Er sagt ihm, du bist ein Lügner. Du hast das getan, damit es gesagt wird, er ist ein großzügiger Mensch. Lass mich von diesem Wort. Er ist ein großzügiger Mensch. Und es wurde gesagt. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Engel, schmeißt alle drei ins Feuer. Sie haben getan und getan und bemüht, der Wissenschaftler oder der Gelehrte sein ganzes Leben nur nach Wissen gestrebt. Nur nach Wissen. Und Mühe und Tat und Nacht. Und am Ende nicht. Am Gegenteil teuer. Warum? Der Absicht. Der Absicht ist aller wichtigste. Deswegen, bevor man eine Tat tut, muss man den Absicht vor Augen haben. Warum tue ich das? Frag dich selbst. Ist das für Allah? Ist das für den Lob der Menschen? Ist das, damit ich stolz werde? Und so viele Fragen kann man sich selber fragen. Und die Antwort kennt sie selber auch. Deswegen, wir müssen aufpassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man amila amalan. Man amila amalan, das ist auch ein Hadith, ja. Man amila amalan. أشرك فيه مع غيري معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى ذاك derjenige der etwas tut, ein Tat tut, aber für diesen Tat hat jemand anderes mit mir als im Ziel reingemacht, nicht nur für mich, sondern für jemand auch anderes, damit es gesagt wird, oh, er betet gut oder. Taraktuhu wa shirk. Das heißt, habe ich ihn gelassen mit seinem Schirk, mit seinem Teilbarkeit, was er für mich getan hat, mit dem anderen. Ich habe ihn gelassen. Das heißt, ich nehme von ihm keinen Tat und ich belohne ihn nicht und er bestraft ihn dazu, weil die Absicht nicht dafür war. Und deswegen eine Aya hat der Imam Nawawi auch erwähnt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مخلصين له الدين حنفاء. Der erste Ayah sagt, sie wurden nicht befohlen.
Und es ist ihnen nichts anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig ihm gegenüber in der Religion
genau.
Und Recht
glauben. Es ist ihnen nicht geboten, anderes als, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen, aber مخلصين له الدين aufrichtig dienen. Mit Aufrichtigkeit. Klar. Ist das Ganze voll, hundertprozentig für Allah. Nicht für Menschen, nicht für Lob, nicht für Geld, nicht so viele andere gelernt, dass sie lernen, damit sie einen Platz in Regierung haben oder und sie bekommen Gelder. Ja? Das ist auch, Allah subhanahu wa ta'ala lehnt das Ganze ab. Das ist eine Sache. Und zweite Sache haben wir in Surat Isra, eine Aya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Wer immer das schnell eintreffende will, das ist Dunya. Das schnell eintreffende ist Dunya. Wer immer das schnell eintreffende will, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen, hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen gehaftet und verstoßen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Dunya will, geben wir ihm, was wir wollen und auch, wen wir wollen. Und am Ende bekommt er nur Feuerhölle und Jahannam, wal'iyadu billah. Hört mal hier, er hat gesagt, wann wir, was wir wollen und wen wir wollen. Das ist ein, da steckt auch Geheimnis. Es gibt manche, die beten Allah subhanahu wa ta'ala nur für Dunya, um Dunya zu haben. Geld da, wie ich euch als Beispiel gegeben habe, mit dem Gelehrten, die fürs Geld. Allah sagt, wer nur Dunya mit seinen Taten, nur Dunya will und nur nach Dunya strebt, geben wir, was wir wollen, wenn wir wollen. Das heißt, er gibt ihm auch nicht Dunya. Wenn er will, erstens, und was er will. Weil der andere, der denkt, wenn er so macht, er bekommt die Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, wenn du Dunya willst, ich gebe dir, was ich will, aber auch, wenn ich will. Nicht zu allen gibt er die diese Typ sind, und er gibt auch nur, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Vielleicht bleibt er auch arm, obwohl er nach Reichtum schreibt. Aber danach sagt Allah, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهُمْ مَشْكُورًا. Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wir für ihr Bemühen gedankt. Er wird für sein Bemühen bedankt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn belohnt. Er will Akhir, er will Jenseits. Das heißt, er will seinen Lohn dort haben. Er will nicht Dunya. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala guckt dir ab, du hast das getan. Für eine Dunya-Sache kriegst du das, vielleicht kriegst du gar nicht diese Dunya-Sache. Wenn du aber für Akhir tust, du kriegst Akhira und Dunya gleichzeitig. Beide kriegst du. Und dann weiter hat er und hat Imam al-Nawawi mit einem Hadith eröffnet. Der Hadith sagt, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Erster Satz wieder.
Die Taten sind entsprechend den Absichten. Und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat.
Genau. Also, die Taten, was man tut, sind mit Absichten verbunden. Und was man macht, man wird danach belohnt, was er beabsichtigt hat. Der erste Satz ist nicht wie der zweite Satz. Auf Arabisch hören sie sich gleich aus, gleich an. Also, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Die Taten sind mit Absichten, man bekommt, was man in Absicht hat. Sie sehen gleich aus. Aber der erste Satz heißt was, und der zweite Satz heißt etwas anderes. إنما الأعمال بالنيات. Das ist hier die Ursache erwähnt. Die Taten sind durch Absichten oder mit Absichten verbunden. Wie deine Tat ist, wie deine Absicht ist, wird dein Tat auch sein. وَإِنَّمَا لِكُلِّ مَنْ إِنَّا وَنَوَى. Zweiter Satz ist als Ergebnis. Man bekommt, was man in Absicht hatte. Man bekommt also Ergebnis von diesem Nia, von diesem Absicht. Du bekommst, was du beabsichtigt hast. Du hast Allah als Absicht gehabt, du bekommst von Allah, kannst du Allah loben. Wenn du Dunya als Absicht hast, Dunya gibt dir Allah und vielleicht gibt dir das gar nicht. Nach dem Ayat. Und hier hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ein Beispiel gegeben. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Das heißt,
wer also seine Auswanderung um Allahs und seines Gesandten Willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte.
Na, hier hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns ein Beispiel gegeben für die Auswanderung, was Muhammad Zeit gemacht wurde. Die Auswanderung, die Auswanderer können verschiedene Absichten haben. Man verlässt das Land. Man geht zu einem anderen Land. Andere Ziele. Man weiß nicht schon. Und die Auswanderung wurde von Allah subhanahu wa ta'ala geboten. Das heißt, ihr müsst das machen. Weg von Mekka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer seine Auswanderung für Allah beabsichtigt hat, das wird auch so geschrieben bei Allah ta'ala, dass seine Auswanderung für Allah und für den Gesandten Allah. Aber wenn jemand unter euch auswandert, um Dunya zu haben, eine Frau doch in Medina zu heiraten oder Geld in Medina zu haben, nur für diese Absicht, er wird dafür belohnt und er hat das gar nicht wiederholt. Und seine Auswanderung ist für Dunya und für eine Frau. Bei dem ersten, er hat das wiederholt. Dann wird seine Auswanderung für Allah und für seinen Gesandten. Bei dem zweiten, er hat gesagt, seine Belohnung wird dafür, was er beabsichtigt hat. Also, ein Hijra, die Auswanderung. Auswanderung, hier können wir ein Thema von Hijra nehmen. Auswanderung heißt ein Hijra. Auswandern. Du verlässt einen Ort zu einem anderen Ort. Du verlässt etwas zu etwas anderes. Das ist Auswanderung. Auswanderung ist nicht damit gemeint, nur Ort von Ort. Es gibt drei verschiedene Arten von Al-Hijra, Auswanderung. Es gibt Ort, Auswanderung, Tat, Auswanderung und Täter, Auswanderung.
Und was?
Der Täter. Ich erkläre einen nach dem anderen. Der Ort zu verlassen, den Ort zu verlassen, es gibt eine einzige Richtung, um einen Ort zu einem anderen Ort zu gehen. Eine Richtung. Bei der Auswanderung. Von Kufferland zu einem Islamland. Von Kufferland zum Islamland. Von Islamland zu Kufferland. Da gibt es viele Bedingungen, die werden dazu kommen. Da ist allgemein nicht erlaubt. Unter Voraussetzungen wird das erlaubt. Die Auswanderung gilt so normalerweise im Koran. Von Kufferland zu einem Islamland. Von einem Land, wo es nicht Allah erwähnt wird, wo es nicht Allah geboten und gebeten wird, zu einem Ort, wo Islam gezeigt wird. Wie Mekka und Medina. Das ist Auswanderung vom Ort. Oder Hijra des Ortes. Das Gegenteil, wie ich vorhin gesagt habe, die Gelehrten haben das verboten. Aber sie haben gesagt, nur wenn man etwas, erstens drei Sachen sichert und wenn man auch etwas richtig braucht. Was sind die Bedingungen? Die erste Bedingung, dass dieser Mensch und dass dieser Mensch, der zu einem Kufferland geht, dass er ein Wissen hat, wovon er von Shubuhat geschützt wird. Shubuhat, das sind die zweifelhaften Sachen in unserer Religion. Es gibt so viele Sachen, die, was wir das Thema das letzte Mal gehabt haben, Es gibt Sachen, wenn man kein Wissen hat, man geht in die Irre. Ja? Eine Bedingung, dass man das Wissen hat, um von dem Schubhat geschützt zu werden. Weil du kommst in ein Kufferland, da sind die Menschen, die glauben an keinen Gott, und sie sind Atheisten, und sie sind entwickelt, und so viele Sachen. Wenn du ohne Wissen kommst, und du kommst zur Erde, dann sagen sie, beweise mir, dass es einen Schöpfer gibt. Du sagst, ja, ich habe das so, ich bin so erzogen. Nein, nur denk ein bisschen menschlich und so. Hier, wir sind in einer Zeit von Versuchen und Gewinnen. Guck mal, alle Versuche haben wir. Er kann ihn gewinnen, wenn er kein Wissen hat. Das ist ein Schubha von, das ist ein Schubha von vielen. Das ist die erste Bedingung, wenn du dieses Wissen hast. Zweite Bedingung, wenn man das Wissen hat, gegen Shahawat, oder den Glaube hat, gegen Shahawat beschützt zu werden. Was ist Shahawat? Shahawat sind die Sachen, die Dunya-Sachen, die uns ziehen. Geld, Dunya, Diplom und Vergnügen und. Das sind Shahawat, die den Menschen ziehen. Die sehen schön aus und sie ziehen den Menschen. Oder die ziehen die Seele eines Menschen. Wenn du diesen starken Glauben hast, keiner von uns ist so hundertprozentig stark, dass er sagt, ich bin schon geschützt. Keiner kann das sichern. Allah subhanahu wa ta'ala soll uns schützen.
Amen.
Wenn du diesen Glauben hast, dich zu beschützen von Shahawat. Und drittens, wenn du deine
die Religion bewahrst.
Genau, wenn du deine Religion nicht verlieren wirst, zum Beispiel in einem Land, die darfst gar nicht beten.
Da darfst du halt gar nicht beten.
Du darfst gar nicht Jumu'ah beten, zum Beispiel. Ja? Und du musst eine Notwendigkeit in diesem Land haben. Wenn du Handel brauchst, du machst Handel in deinem Beruf und du willst von diesem Land etwas kaufen, darfst du nicht. Das ist eine Notwendigkeit für deine Arbeit. Wenn du krank bist und du wirst doch behandelt werden, darfst du. Wenn du aber auch nach einem Wissen strebst in diesem Land und in diesem Land ist dieses Wissen vorhanden und in deinem Land nicht, geh und hol dieses Wissen von diesem Land. Aber auch unter diesen Bedingungen. Das heißt nicht, dass einer kommt und sagt, ja, ich mache Handel, aber er ist gar nicht von Shahawat beschützt und von Shubuhat. Man rate ihn gar davon weg. Mach das nicht. Also, dass das eine Notwendigkeit gibt und dass die Bedingungen erfüllt sein müssen, dann darf man ein Islamland verlassen zu einem Kofferland. Aber so viel Vergnügen, zu einem Kofferland zu gehen, die Gelehrten sehen das als verboten. Wie zum Beispiel Tourismus. Das hat auch Sheikh Mu'athimin hier gesagt. Sagt, und besonders, wenn man zu einem Land geht, die gegen den Islam kämpft und gegen die Muslime ist, und man geht dort als Tourist. Man kann seine Kinder nicht bewahren in diesem Zeitraum, 3 Monate oder was. Und man kann sich selber auch nicht schützen. Und er hat Vorwürfe gemacht für diesen Menschen, die Islamländer zu Kofferland gehen, um Tourismus zu machen. Und also das ist die Ortsauswanderung. Tagauswanderung. Man verlässt auch einen Tag zu einem anderen Tag. Was verlassen wir? Sie verlassen die Sünden. Man verlässt die Sünden und man macht dafür gute Taten. Das heißt, wenn man eine Sünde immer begeht, ja, und man hat die Absicht gesagt, oh Allah, heute verlasse ich für immer diese Sünde. Das ist eine Auswanderung. Das ist auch ein Hijra. Von einem Tag zu einem anderen Tag. Zu einer anderen Tat. Ja, wenn man Zum Beispiel, ein Beispiel, einer, der Alkohol trinkt und immer Alkohol trinkt. Und er hat sich bereut und er macht das nicht mehr. Das nennt man auch Hijra der Tat. Es gibt auch eine Hijra vom Täter. Und da gebe ich ein Beispiel. Und zwar, es gibt manche Menschen, die wir verlassen. Muslime, die wir verlassen, um einen Nutzen zu haben. Zum Beispiel, ein Muslim, der mit Riba und mit Haram Geld arbeitet. Und er ist bekannt in unserem Dorf. Unser Dorf haben gesagt, mit diesem Mensch, keiner wird mit ihm Handel treiben und keiner begrüßt ihn und keiner gibt zu ihm und keiner begrüßt ihn. Davon, wenn wir den Nutzen haben, dass er wieder zurück, das heißt, wir machen das, nach ein paar Tagen fühlt er sich allein, einsam und er bekommt kein Geld, er kommt wieder zurück. Ja, wenn dieser Nutzen zu erreichen ist, darf ein Muslim einen anderen Muslim verlassen. Zum Beispiel, einer, der betrügt. Er ist bekannt mit Betrug. In seinem Handel oder in seiner Firma und. Wir können ihn verlassen für immer. Mit ihm nicht reden und so viel. Wenn wir nach diesem Nutz streben, dass dieser Mann wieder zum Weg zurückkommt. Das Gleiche, wenn wir auch einen Nutz sehen, jemand, der Bid'ah, eine Neuerung tut, und er verbreitet diese Neuerung, dass wir ihn verlassen, bis er auch wieder zum Weg zurückkommt. Aber hier eine Bedingung. Bei allen Beispielen. Wenn man weiß, dass das was bringt, dass das einen Nutzen erreicht, dass dieser Mann, weil unser Ziel, dass dieser Mann wieder zum Weg zurückkommt. Wenn das der Fall ist, dürfen wir das machen. Wir dürfen ihn verlassen. Wenn wir aber fühlen oder wissen, dass das nicht der Fall sein wird, vielleicht wird er seine Religion verlieren, vielleicht wird das gar nicht passen mit ihm, dann dürfen wir das nicht. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه ثلاثة أيام. Kein Gläubiger darf seinen Bruder 3 Tage verlassen. 3 Tage darfst du deinen Bruder nicht verlassen. Ja? Also, wir dürfen ihn nicht verlassen. Der Neuerung tut, er ist letztendlich dein Bruder. Willst du oder willst du nicht, letztendlich ist er dein Bruder, Moslem, obwohl er Neuerung ist. Aber die Gesetze haben gesagt, wenn es ein Nutz gibt, dann tut das. Wenn es kein Nutz gibt, dann tut das nicht. Wir hier machen auch viele Muslime den Fehler, dass sie das so nehmen und so anstrengend nehmen, dass sie sagen, ja, muss verlassen werden, ich will mich mit ihm nicht essen und so und so. Er sieht nur dieses Verlassen und er vergibt, wozu und was das Ziel vom Verlassen war, dass wir diesen Mensch wieder gewinnen. Ja, und die tun das, ja, und die betrachten nicht das Ziel der Religion. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den Fall gemacht mit den 3 Gefährten, die nicht zu Jihad gegangen sind. Ja, Ka'b ibn Malik, einer von ihnen. Die sind zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, jeder hat seinen Grund erwähnt. Und was hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach der Offenbarung, keiner durfte mit ihnen reden. Sie wurden verlassen. 3, alle kennen sie von Medina, keiner redet mit ihnen. Ja? Bis die Erde eng war für sie. Für sie. Sie fühlen sich so, sie wollen, wie man sagt, in Erde reingehen, dass man sie nicht sieht. Sie haben bedauert und geweint, bis sie zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommen und bis die Offenbarung kam, sie wurden erleichtert. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا das heißt, bis die Zeit kam, wo sie sich eng gefühlt haben und schlecht gefühlt haben und sie kamen zu dir, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Vergebung gegeben. Warum? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wusste, dass es einen Nutz gibt. Drei Gefährten, gute Gefährten, Gläubige. Man bereut sich, er hat diese als Strafe gemacht. Aber wenn es keinen Nutz gibt, dann darf dein Bruder nicht so machen. Das heißt, wenn ich weiß, diesem Mann der Neuerung tut, wenn ich ihn verlasse, das wird auf meine Religion wirken, das wird auf ihn wirken, auf den Ruf der Muslime wirken. Das dürfen sie nicht. Das Ziel, dass wir ihn retten und ihn wiedergewinnen. Außer das ist das Haram, deinen Bruder zu verlassen. Haram. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt auch über Al-Hijra. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min nisanihi wa yadihi. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر wer ist der Auswanderer? Der richtige Auswanderer ist derjenige, der die Sünden verlässt. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Das ist der richtige Auswanderer, der wandert von einem Ort zu einem Ort. Ort des des Unglaubens zu einem Ort, wo Allah subhanahu wa ta'ala das will. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Das ist der erste Hadith. Und der zweite Hadith lassen wir das nächste Mal. Wenn ihr darüber Fragen habt,
ja, etwas auch. Kann ich, ja, du hast drei Gründe genannt, die erlauben, dass man Hijra tut.
Ja.
Eine Krankheit, die dort behandelt werden kann, wenn sie nicht im islamischen Land behandelt werden kann. Ein bestimmtes Wissen zu erlangen, was natürlich erlaubt in der Religion ist und was ein Nutzen für die Muslime ist. Und der Handel.
Mhm.
Was mir bekannt ist, es gibt eine Viertes. Wenn du islamisches Wissen hast, mhm, für die Dauer, genau, kannst du auch beüben. Das hattest du nicht erwähnt.
Genau. Das ist auch hier erwähnt. Guck mal, das sind nicht die drei Sachen und sonst Stopp. Die Bedingungen sind drei.
Ja.
Aber die Notwendigkeiten sind nicht drei. Man kann vielleicht tausende Notwendigkeiten nehmen. Drei Bedingungen. Das Wissen gegen Shubhat, das Wissen gegen Shahwat, Religion bewahren. Aber Notwendigkeiten, da gibt es immer Notwendigkeit für Da'wah, was du erwähnt hast. Wenn ein Gelehrter, und wir brauchen in einem Kufferland einen Gelehrter, der uns das Licht bringt, der die Muslime lehrt. Ja, das ist auch eine Notwendigkeit. Aber wie gesagt, die Notwendigkeiten sind zu viel. Kann man nicht. Nee, Notwendigkeiten. Wir können auch jetzt Notwendigkeiten, wenn du ein bisschen überlegst, gibt andere Notwendigkeiten. Zum Beispiel, sage ich mir eine Notwendigkeit. Mein Vater zum Beispiel wurde in ein Kopfland festgenommen. Bei dem Polizei oder im Gefängnis. Ich will in Islamland. Ich will ihn besuchen. Das ist eine Notwendigkeit. Ich gehe, aber alles mit Bedingungen. Die Bedingungen auf alle Fälle, bei jeder Notwendigkeit, auch bei dem Gelehrten. Er kann gegen Shahwat keinen Glauben haben, obwohl er Wissen hat. Die Bedingungen sind drei, sie müssen sein. Notwendigkeiten können tausende sein. Das hängt von der Zeit ab. Die Notwendigkeit ändert sich immer. Verstehst du? Es kann vieles sein. Eine Notwendigkeit, ich muss dahin gehen, um zum Beispiel das zu erledigen und das zu. Davon zum Beispiel Handel. Handel, er macht seinen Handel. Obwohl er diese Ware auch doch zum Beispiel hat. Er will diese Ware haben, von zum Beispiel von Deutschland. Er will paar Maschinen von Deutschland kaufen. Er kommt in Deutschland, er kauft die Maschine und er geht hin. Das ist auch eine Notwendigkeit. Ja? Für Handelssachen, für Studium, für. Ja? Aber wie gesagt, das ist alles unter Bedingungen, dass man seine Religion bewahrt. Dass man auch gegen Shubhat und Shahwat stark und geschützt ist. Sonst darf man nicht.
Als Beispiel
zum Beispiel. Shubhat, zweifelhafte Sache. Wie ich dir vorhin gesagt habe, er sagt ihm, beweis mir, dass Gott eine ist, nicht zwei, nicht drei. Er hat kein Wissen, damit er das beweist. Wie soll er das beweisen? Ja? Wenn er kein Wissen hat. Wenn er Wissen hat, er sagt, ich kann euch das beweisen. Guckt mal, zum Beispiel die Zeichen von was rum uns ist, und er beginnt zu sprechen. Ja? Andere Schubuhat, es gibt Schubuhat auch zwischen den Muslimen. Zwischen den Muslimen gibt es Schubuhat. Zum Beispiel, sie wissen vom Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den himmlischen Himmel ist. Allah sagt, er hat die Himmel und die Erde in sieben Tagen erschaffen und dann ist er über dem Thron. Er hört. Er ist über seinem Thron. Einer, der kommt zu dir mit einem Schubha. Er sagt dir, was? Du sagst, dass Allah über seinem Thron ist? Er sagt, du sagst ihm, ja, das habe ich nicht gesagt. Allah hat das im Koran gesagt. Er sagt dir, nein. Hast du das nicht gehört? Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum? Er ist mit euch, da wo ihr seid. Überall. Das ist ein Schubha. Allah sagt, er ist mit euch. Egal wo ihr seid. Also wir sind in Moschee, er ist mit uns. Wir sind auch im Hammam, in Toilette, er ist auch mit uns. Er ist da. Sie sagen ihm, ja, das ist richtig, das ist eine Eier. Er ist mit uns, egal und wo wir sind. Der Mensch, der kein Wissen hat. Sie gehen, sie sagen, sie sind verreist und der Mund war mit uns. Der Mund war mit uns. Das heißt, die ganze Zeit war der Mund mit ihm. War der Mund mit ihm? Ist er gelaufen? Der Mund ist er gar nicht gelaufen. Ein anderes Beispiel. Mein Sohn, er hat Angst von ein paar Jungs auf der Straße. Und er hat Angst, dass er in die Straße geht, dass sie ihn schlagen. Ich verstärke ihn. Geh mal, ich bin mit dir. Ha? Ich bin mit dir. Er geht. Ich bin gar nicht mit ihm. Verstehst du? Allah subhanahu wa ta'ala, er ist mit uns. Na klar, mit deinem Wissen. Er weiß, was du sagst und was du in Absicht hast. Er weiß, was hier geschieht. Und er ist mit allem in der ganzen Welt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist über den siebten Himmel. Und das haben wir von Ayaten, von vielen Ayaten im Koran und von vielen Ahadithen. Eine von den Ahadithen, eine Frau kam zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und hat sie gefragt, wo ist Allah? Sie sagte ihm, er ist oben im Himmel, über dem Himmel. Fis-sama, fil-ulu. Fis-sama, das heißt, er ist oben. Er sagte, lass sie frei, weil sie war Sklave. Lass sie frei, sie ist eine gläubige Frau. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, A-amintum man fis-sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa-idha hiya tamur. Habt ihr nicht daran gedacht, dass derjenige, der im Himmel ist, euch zerstören wird? Wie gesagt, das ist ein Schubha zum Beispiel. Schubha, das er sagt, wie ich beschrieben habe. Aber ohne Wissen kann er ihn nicht beantworten. Es gibt bei Ma'iyya das Mitsein, wenn man das sagt. Mit hat mehrere Arten. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna allaha ma'a al-sabirin. Inna allaha ma'a al-muttaqin. Allah ist mit den Geduldigen. Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Ja? Aber er sagt nicht, Allah ist mit den Kuffar, mit den Ungläubigen. Das ist Ma'iyyat Ta'yid. Er ist mit ihnen in Sache von Hilfe. Er hilft ihnen. Er gibt ihnen den Sieg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin mit den Geduldigen. Aber er hilft nicht den Kuffar gegen die Muslime. Verstehst du? Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist auch eine Art von Ma'iyya. Wenn ich sage dir zum Beispiel, lassen wir die Sache später, aber es gibt viele Arten von Ma'iyya.